Kita-Revolution, Begegnung auf Augenhöhe, so heißt mein Kongress und heute begrüße ich die Stefanie von Brück. Hallo Stefanie, herzlich willkommen.
Hallo Andreas.
Genau, heute geht es unter anderem um das Thema Kita-Eingewöhnung, denn du bietest da Beratung an für Eltern und auch Kita-Fortbildung für pädagogische Fachkräfte. Und das Thema Kita-Eingewöhnung ist auch ein Thema, wo man den Kindern auf Augenhöhe begegnen kann. Und was ist da genau so zu beachten gibt. Darum geht es heute. Aber die Frage erstmal, was machst du genau da in den Beratungen?
Vielen Dank, Andreas, erstmal noch für die Einladung und dass ich jetzt bei deinem Kongress dabei sein kann. Und genau, für alle, die mich nicht kennen, ich unterstütze Eltern bei der beziehungsstarken Eingewöhnung ihrer Kinder in der Kita oder auch in der Tagespflege. Und ich biete Fortbildungen für Kitas an oder beziehungsweise für pädagogische Fachkräfte, wenn sie auch jetzt nicht unbedingt nur in der Kita arbeiten, sondern auch in der Tagespflege zum Beispiel. Und mein Hauptfokus liegt, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, beim Thema Eingewöhnung, weil das einfach ein Dauerbrenner ist unter Eltern und weil das auch diese Schnittstelle mit den pädagogischen Fachkräften und den Eltern halt so auf den Punkt bringt, weil das der Start ist in ein neues Familienleben mit Kindergartenbetreuung. Und deswegen ist es ein besonders wichtiger Übergangsprozess im Leben der Familie und natürlich auch eine, ja, Herausforderung für die pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung. Genau.
Also ich habe da den Eindruck, da kann viel schief gehen und auch bei meinem Sohn ist damals einiges schief gegangen, sowohl bei der Tagesmutter als auch später beim Kindergarten. Erstmal generell, warum ist denn eine gute Eingewöhnung so wichtig aus deiner Sicht?
Ja, na, wie ich es ja gerade schon angedeutet habe, es ist halt einfach ein wichtiger Transitionsprozess im Leben des Kindes, ja, aber eben auch im Leben der Familie, im Leben der Eltern und auch für die Fachkräfte, weil die natürlich neue Kinder in ihre Gruppe bekommen und dadurch so das, ja, diese, das, was sich so eingespielt hat, das System in Anführungsstrichen, ja, durch neue Kinder auch einfach immer wieder in Bewegung kommt und es Veränderungen sind, gibt es ganz viele im Leben, aber das ist eben eine sehr besondere Veränderung im Leben von jungen Menschen jetzt, wenn man das jetzt mal auf die Kinder noch mal runterbricht. Und es ist einfach wichtig, dort ja sanft vorzugehen, auf die Bindung und auf die Beziehung zu achten und aber eben nicht nur mit den Kindern auf Augenhöhe zu sein, sondern eben auch auf der Erwachsenenebene auf Augenhöhe zu sein. Denn alle müssen sich kennenlernen und Beziehungen aufbauen. Und das ist einfach ein sensibler Prozess. Und ich unterstütze die Familien dabei und gucke, wie, damit es eben gut läuft. Ne? Das, ich habe auch viele, viele Familien, viele Mütter, die unangenehme oder gescheiterte Eingewöhnungen hinter sich haben und wo sozusagen noch so ein bisschen alter Schmerz da ist, der sich dann eben möglicherweise auf die neue Eingewöhnung überträgt. Und das bearbeite ich gemeinsam mit den Müttern vorrangig. Ich habe auch oft Elternberatungen, aber meistens sind es Mütter, die zu mir in die Beratung kommen. Und ich vermittle dann so ein bisschen auch zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern und gucke, okay, wie kann es gehen? Wie ist es möglich? Wie sind die Bedingungen vor Ort? Und wie können wir einen beziehungsstarken Übergang schaffen? Denn jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders und jede Kita ist anders. Und mir ist einfach wichtig, dass es eine individuelle Entscheidung gibt, mit der die Familie im Reinen ist, mit der sie im Frieden ist und eben nicht sich vergleicht mit anderen und wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Ja, jedes Kind ist aber anders. Ne? Und man kann es nicht festmachen an einer Zahl zum Beispiel. Ne? Wir sind hier jetzt im Osten, da ist die Kinderbetreuung schon länger etabliert. Die Betreuungszeit beginnt auch viel, viel früher. In der Regel gehen die Kinder mit 1 Jahr in den Kindergarten. In anderen Bundesländern oder Regionen gehen sie mit 3 in den Kindergarten. Und also bei uns mit 1 in die Krippe natürlich. Und deswegen kann man das nicht so verpauschalisieren. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bewege mich jetzt natürlich auch in einer Blase von Eltern, die bedürfnisorientiert und bindungsorientiert mit ihren Kindern zusammenleben. Und dann ist manchmal so diese Diskussion, wann Kita das Richtige ist, so ein bisschen wie, manchmal habe ich das Gefühl, es müsste auch den Index, genauso wie die Impfdebatte oder Schulpflicht, also das sind halt so Themen, die haben so viel Schwere manchmal, bringen die mit, die dann sozusagen auf diesen Moment noch draufgepackt werden, dass es echt schwierig ist, irgendwie klar zu sein und eine eigene Entscheidung zu treffen, die für das eigene Leben gut ist, also für das eigene Leben in der kleinen Familie sozusagen. Und weil so viel darüber gesprochen wird und diskutiert wird. Und ich meine, dein Kongress gibt es ja jetzt auch nicht ohne Grund. Ne? Das heißt ja Kita-Revolution, das heißt, da ist irgendwo etwas, wo ein Antrieb da ist, etwas zu verändern, weil eben noch nicht alles gut läuft. Und du hast ja jetzt auch gerade gesagt, ne, ihr hattet ja selber auch Eingewöhnungen, die nicht so gut gelaufen sind. Und aus diesem Impuls heraus eben einfach zu sagen, ja, ich unterstütze Eltern und ich bilde pädagogische Teams fort, nicht nur zum Thema Eingewöhnung, sondern auch die Family Lab Weiterbildungen, Kita Weiterbildungen biete ich auch an, Fortbildungen zum Thema die Kraft des Tröstens, aber letzten Endes dreht sich halt immer wieder darum, ja, auf Augenhöhe miteinander zu sein, und zwar nicht nur bezogen auf die Kinder, sondern eben auch auf der Erwachsenenebene.
Ja. Du hast ja jetzt schon so ein paar Zutaten genannt, die ja, für eine gute Eingewöhnung hilfreich sind. Also einerseits, dass sich Eltern, Erzieher und Kinder, also dass es so eine Dreierbeziehung gibt. Was ist, oder wie kriegt man es hin, natürlich auch im Austausch zu bleiben, aber gibt es noch irgendwie Zutaten, um das, oder so Stellschrauben, um dann eine gute Eingewöhnung hinzubekommen? Zeitfaktor ist sicher einer.
Ja, auf jeden Fall Zeit. Ne? Und ich glaube auch, es braucht so ein bisschen eine veränderte Haltung, diesem Prozess und auch bedürfnisorientierter Elternschaft gegenüber. Und auf der anderen Seite brauchen Eltern auch eine veränderte Haltung der Kita gegenüber. Also ich möchte nicht, dass sie so gegeneinander kämpfen, und jeder ist der Experte. Die Eltern sind die Experten für ihr Kind und die pädagogischen Fachkräfte, die sind die Experten für ihre Gruppe, für ihre Arbeit. Und es ist doch schade, wenn sich so beide gegenseitig streiten, wer jetzt mehr Recht hat, wie diese Eingewöhnung zu laufen hat, sondern wenn sie sich eben auf Augenhöhe begegnen und eine gute Basis bilden, weil dann profitiert das Kind, um das geht's ja, profitiert dann automatisch davon, ne? Wenn die, na, hier sind die pädagogischen Fachkräfte, hier sind die Eltern, und wenn die hier eine gute Verbindung haben, dann kann hier oben das Kind nur davon profitieren und eine beziehungsstarke Eingewöhnung genießen, weil auf der Erwachsenenebene halt einfach ganz viel Austausch stattgefunden hat, sowohl über Gedanken und Gefühle, also sämtliche Sorgen und Ängste, aber eben auch über ganz schnöde Fakten, ne? Wie läuft es ab? Und wie kommen wir miteinander in Kontakt, ist halt immer wieder diese Basis für einen vertrauensvollen Prozess. Weil ich bin persönlich der Meinung, und das merke ich auch immer wieder in den Beratungen, die Kinder brauchen Zeit, Beziehungen aufzubauen zu den pädagogischen Fachkräften und auch zu den anderen Kindern. Und die Eltern brauchen genauso eine Eingewöhnung. Sie brauchen auch Zeit, um Beziehungen und Vertrauen aufzubauen, weil sie geben ja ihre wertvollsten Menschen in andere Hände. Und damit es eben keine Fremdbetreuung ist, wo man einfach sein Kind abstellt und sagt, hier, ich habe jetzt entschieden, du gehst in den Kindergarten, komm klar. Das ist ja damit nicht gemeint, sondern es ist ein Prozess des gegenseitigen Kennenlernens, des Beziehungsaufbaus. Und es geht manchmal schneller und es dauert manchmal langsamer, weil jedes Kind ist anders und wie gesagt, jede Kita ist anders, auch was die Ressourcen betrifft. Und wichtig ist, dass man sich halt einfach begegnen kann und es eben nicht so ein Kampf wird. Und manchmal denke ich so, ach, schade, ich glaube, es braucht auch noch so ein bisschen Aufklärung, weil ich möchte nicht, dass die Eltern die Schuld der Kita in die Schuhe schieben und die Kita, also die Kita, ne, die Schuld an die Eltern abgeben, so, und oft ist es dann so, naja, aber sie müssen ja uns auch Vertrauensvorschuss geben und sie müssen ja auch ihr Kind loslassen können. Und na klar, aber wenn wir keinen Vertrauensvorschuss hätten als Eltern, würden wir ja gar nicht kommen. Ne? Und es ist so, dass ich bin der Meinung, wenn Mütter einen klaren Prozess hinter sich haben, das ist auch meine Hauptarbeit am Anfang, unterstütze ich hauptsächlich beim Thema Klarheit. Was möchte ich eigentlich? Worum geht es mir? Warum ist das wichtig mit der Eingewöhnung? Einfach damit man diese innere Klarheit hat und dann eben auch die emotionale Stärke hat, um das Kind eben empathisch zu begleiten, wenn es weint. Weil es kann vorkommen, dass ein Kind weint bei der Eingewöhnung. Und dann wirkt es manchmal so nach außen, als könnte die Mutter nicht loslassen. Und meistens sind es die Mütter, wo dann so ein bisschen den Stempel dann kriegen. Und ich glaube aber, wenn alle Beteiligten wirklich bereit sind, dann lösen sich die Kinder auch. Und dann lösen sich auch die Mütter von ihren Kindern, wenn diese Basis stimmt, ne? Wenn diese Vertrauensbasis stimmt. Und das braucht Beziehungsarbeit. Ne? Und eben, ja, genau. Und als praktische Idee könnte man auch einfach, gibt es in einigen Einrichtungen schon, dass man Einladungen schreibt oder kleine Karten, Briefe an die Kinder. Bald geht's los, herzlich willkommen, wir freuen uns schon alle auf dich. Ein Foto von der Kindergartengruppe zum Beispiel. Also einfach so, das sind so kleine Sachen, die halt, die machen Bindungen, die kleben Beziehungen. Mhm. Und das ist halt toll. Es geht nicht nur darum, abzusprechen, wie die Hausregeln sind zum Beispiel.
Naja, es ist, so oft habe ich so den Eindruck, so Kind, du kommst her zu uns und jetzt guck du mal, wie es hier läuft. Mhm. Aber das so, ja, so oft vergessen wird, die so abzuholen, also eben auch die Eltern. Also so mein Erlebnis war halt wirklich so sehr, sehr kurz, irgendwie nach 3 Tagen so jetzt können wir das eigentlich abschließen, wo ja auf der anderen, und dann hat das sozusagen noch ganz viele Nachwehen nach sich gezogen. Und so habe ich es auch bei vielen Kindern erlebt, dass sozusagen so versucht wurde von der Kita-Seite, irgendwie stören die Eltern hier oder wir haben das nicht so gern, dass die so dabei sind. Gehen Sie mal lieber. Und dann hat das noch Wochen und Monate hingezogen, sich, dass die Kinder dann gejammert haben, den ganzen Vormittag oder so. Also da habe ich dann so das Gefühl, nee, das ist nicht wirklich eingewöhnt gerade.
Ich versuche es halt einfach umzudenken. Also das ist das, was ich mitgebe, sowohl in den Fortbildungen als auch bei den Eltern. Am Anfang Zeit zu investieren in diesen Beziehungsaufbau, hat man halt hinterher viel, viel, also doppelt und dreifach wieder raus. Und ich habe natürlich auch mein Eingewöhnungsmodell in Anführungsstrichen, weil dieses Modell enthält keine Zeitangaben. Weil Beziehungen entstehen nicht in 2, 3, 4, 5, 6 Tagen. Und man kann es auch nicht daran festmachen, wann jetzt sozusagen laut Plan die allererste Trennung stattfinden sollte. Das hat ganz viele andere Aspekte, aber die Zeit ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern der Moment, den abzupassen, den günstigen Moment abzupassen für eine erste Trennung. Und da kann man einfach auch sensibel sein für diesen Moment. Und es macht ganz viel auch mit den Eltern und auch mit den Fachkräften, also an Veränderungen, wie man sich dort eben begegnen kann. Und am Anfang die Zeit zu investieren und eine gute Beziehung aufzubauen zwischen dem Kind und der pädagogischen Fachkraft, ist natürlich dann, wenn dann doch irgendwann so die erste Euphorie der Kinder vorbei ist und so die ganze Neugierde so ein bisschen abflacht und die Kinder merken, okay, das ist jetzt hier mein Job. Ne? Also das ist jetzt mein neuer Alltag. Dann hat man ja manchmal so ein bisschen so ein kleines Tal. Mhm. Und wo die Kinder dann einfach merken, ah, okay, meine Mama, die geht jetzt öfter weg und ich bleibe immer länger hier. Und wenn dann ein Tränchen fließt, einfach aus Traurigkeit, weil natürlich die Kinder gerne bei ihren Eltern bleiben wollen, weil sie lieben sie ja, ne? Dann kann die Fachkraft es viel besser begleiten, weil auf dieser Basis der Beziehung kann man halt auch viel leichter Tränchen trocknen und muss die Kinder nicht so über den Tag schleppen. Und irgendwie so, das ist ja auch anstrengend, weil es sind halt mehrere Kinder in der Gruppe. Das ist ganz klar, das kann man nicht wegdiskutieren. Das sage ich auch den Eltern. Es geht keine 1-zu-1-Betreuung, das ist nicht möglich. Nur wenn man halt am Anfang intensiver Beziehungsaufbau betreibt, dann hat man dann halt hinterher einfach ein, und ich sage das jetzt wirklich in Anführungsstrichen, weil diese Pauschalisierung ist immer ein bisschen doof, so ein pflegeleichtereres Kind. Also wenn ich halt eine gute Basis habe und das Kind kennengelernt habe, kann ich es eben auch viel, viel besser trösten. Und dann kommen auch Eltern meiner Erfahrung nach mit Tränchen viel, viel besser klar. Anstatt irgendwie an Tag 4, weil das Berliner Eingewöhnungsmodell das so vorsieht, obwohl das ja auch nur eine Richtlinie ist. Ne? Auch da steht drin, dass es am Tempo des Kindes ausgerichtet werden soll. Also dieses Kind halt wegzureißen von der Mutter, nur weil eben die Mutter nicht loslassen kann oder das Kind jetzt das jetzt mal machen muss und kurz und schmerzlos und lieber schnell raus und so, weil das krampft halt diesen ganzen Loslassprozess nur noch mehr zusammen. Und wenn ein Krampf ist, dann ist es Stress für alle.
Das höre ich und ganz oft, dieses kurz und schmerzlos, aber das ist eher kurz und schmerzvoll.
Ja. Die Idee dahinter ist, es kurz und schmerzlos zu machen, weil natürlich ist natürlich, das stimmt auch. Manche Eltern, denen fällt es schwer loszulassen. Das stimmt. Ne? Ich arbeite ja auch mit den, wie gesagt, vorrangig mit den Müttern und es ist schwer. Es ist nur die Frage, welche Konsequenz ziehen wir da draus? Erhöhen wir das Tempo und verschärfen diesen Loslassprozess? Ist es halt eher so, dass es mehr verkrampft und alle mehr gestresst sind? Oder gucken wir, okay, welches Bedürfnis ist denn noch unerfüllt? Entweder beim Kind noch unerfüllt, weil es noch nicht genug angekommen ist, oder bei den Eltern, welches Bedürfnis ist da noch unerfüllt, dass sie eben auch entspannt ihr Kind loslassen können? Und ich bin der Meinung, wenn Bedürfnisse erfüllt sind, dann funktioniert auch dieses Loslassen. Ich versuche mal gern, das Wort Trennung zu vermeiden, weil das so negativ behaftet ist, genauso wie Fremdbetreuung. So, ne? In dem Moment, wo die pädagogische Fachkraft keine Fremde mehr ist, weder für mich als Mutter jetzt zum Beispiel, noch für mein Kind, funktioniert es mit dem Loslassen eben auch. Und dafür braucht es halt, wie gesagt, diesen Beziehungsaufbau und Zeit.
Ja, diese Zeit, also, ne, also ich habe auch das Berliner oder Münchner Modell ist ja sozusagen die theoretisch noch eine längere Zeit auch, vor. Um Zeit geht es ja eigentlich nicht, ist relativ je nach Kind. Das war ja schon mal jetzt sozusagen eine Grundaussage. Jede Familie muss selber gucken, welche Betreuungsform oder wie lange es betreut werden soll, in welchem Kindergarten. Also ist diese Individualität, das steht schon sehr im Vordergrund. Und auch bei so einer Zeitangabe für eine Eingewöhnung. Allerdings so diese Flexibilität bei diesen Modellen wird nach meiner Erfahrung oft genutzt, um zu sagen, naja, dann machen wir sie kürzer sozusagen. Ja, also ich weiß, dass das natürlich Quatsch ist, das sozusagen jetzt zu pauschalisieren. Und trotzdem würde mich mal interessieren, so ein Beispiel für eine gelungene Eingewöhnung, wie das so von den vielleicht auch Zeitpunkten, wo man sagt, jetzt geht das, was, also, weil es gibt ja einfach zum Beispiel auch Eltern, die vielleicht ganz kleine Kinder haben, die noch vor der Eingewöhnung stehen, die einfach da ins kalte Wasser gestoßen werden, so wie es mir damals auch ging. Man beschäftigt sich damit meistens erst, wenn es schon zu spät ist oder hat einfach da vielleicht auch nicht so die Quellen, die man findet. Ja, wie könnte so eine ideale Eingewöhnung, sagen wir mal, in einer Krippe zum Beispiel stattfinden?
Na, jetzt willst du mich ja festnageln, ne?
Entschuldigung, ich darf mal anders, nicht ideal, sondern so mal eine Beispieleingewöhnung, wie es...
Wie gesagt, Prozesse sind individuell. Man kann es nicht vergleichen. Also ich habe Kinder erlebt, die in der Krippe, also mit noch relativ jungen Jahren in die Einrichtung kommen und das war total problemlos. Und ich habe manchmal Beratungen mit Eltern von Kindern, die sind 4 oder 5 Jahre alt und es ist total schwer. Idealerweise, vielleicht mache ich es so, idealerweise mein Begleitprozess beginnt, bevor die Eingewöhnung startet. Und ich arbeite dann als allererstes mit den Eltern, mit den Müttern, einfach an dieser inneren Klarheit und an dieser emotionalen Stärke, um diesen Prozess halt auch wirklich gut zu begleiten. Also für das eigene Kind dann eben. Und das passiert idealerweise, bevor es losgeht. Damit man einfach schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis hat. Von Seiten der Kita finde ich es wünschenswert, wenn, wie gesagt, solche Kleinigkeiten beginnen mit der Einladung an das Kind oder auch so Playdates, also einfach so lockere Treffen, wo man schon in, also wo die Eltern mit dem Kind schon mal an einem Nachmittag einfach mit auf dem Spielplatz sein können und das sozusagen, bevor der erste Tag der Eingewöhnung startet, es sozusagen schon so einen Vorlauf gibt. Es gibt einige Einrichtungen, die machen so mit den neuen Eltern dann so Gruppen und treffen sich dann eben immer noch wie so eine kleine Spielgruppe, aber eben im Kindergarten, um halt einfach diese ganze neue Umgebung schon so ein bisschen kennenzulernen. Und dass man schon so ein bisschen Vorschussarbeit hat, bevor der eigentliche Tag, der Stichtag beginnt. Und da kann man schon viel darüber sozusagen erreichen, weil das ist so ganz sanft. Na, man kommt so sanft in diese eigentliche Eingewöhnung hinein, manchmal vielleicht auch ohne das wirklich zu merken. Und dann ist es so ein fließender Übergang, wenn es so ineinander greift. Und dann ist natürlich ein zentraler Punkt, ist, dass man ein gutes Aufnahmegespräch hat. Also wo man die Eltern da eben wirklich abholt. Klar müssen auch bestimmte Rahmenbedingungen einfach geklärt werden, die ganzen vertraglichen Sachen, das ist ganz klar. Aber diese Beziehungsarbeit eben dort an dieser Stelle schon mit den Eltern beginnen. Und für mich ist immer wieder die Erfahrung, dass Eltern fühlen sich nicht ernst genommen von den pädagogischen Fachkräften. Sie fühlen sich hilflos, weil sie unterlegen sind und so diese, naja, das ist so ein bisschen, wenn man das vergleicht, so wie bei Ärzten, so, ne, die haben halt eben studiert, die haben einen weißen Kittel an und deswegen haben die recht. Also, und der Patient, der ist eben unwissend und fühlt sich dann zu dieser Meinung so ein bisschen ausgeliefert, so, weil das halt einfach so ein Bild ist. Ne? Natürlich kommt man als Eltern in eine Einrichtung, wo lauter Experten sind. Ne? Natürlich kommt man da jetzt nicht rein und sagt, na hier, aber ich möchte das jetzt so und so und so und so haben, weil mein Kind braucht das jetzt so und so und so. Na klar, ich meine, den Eltern ist ja bewusst, dass das Kind dort nicht allein ist. Das ist der Sinn, dass andere Kinder da sind. Ne? Und da halt einfach die Balance zu finden, Eltern so abzuholen, dass sie sich gesehen fühlen und auch ihr Kind gesehen fühlen. Und dann sind sie auch bereit zu kooperieren und zu sagen, okay, und an der Stelle mache ich eben Abstriche. Genauso wie Kinder kooperieren. Na, sie sind auch bereit zu kooperieren mit einer größeren Gruppe von anderen Kindern. So, ne? Genauso wie sie eben auch kooperieren, wenn sie zu Hause betreut werden und zu Hause sind. Kinder wollen immer kooperieren. Es ist halt nur die Frage, unter welchen Bedingungen ist das möglich, ohne dass ihre eigene Integrität verletzt wird. Und genau, und dann startet die Eingewöhnung, dann guckt man halt einfach. Und das ist klar, erstmal das Kind ankommen lassen in der neuen Umgebung, erstmal noch am Anfang ein bisschen zurückhaltend sein, aber doch immer wieder Kontakt aufnehmen, dann halt einfach gucken, okay, das Kind eben kennenlernen, aber die meisten Fachkräfte machen das. Also das ist jetzt nichts Neues. So, ne?
Und die Rolle der
Ja. Der entscheidende Punkt ist diese Trennung, diese Trennungssituation. Ne? Wie gehe ich daran? Verkrampfe ich oder lasse ich locker und lasse die Zeit? Und na klar, kann man dann auch manchmal sagen, ich gebe auch meinen Müttern in der Beratung immer mal den Impuls, okay, die Bedingungen stimmen, guck mal, dein Kind, das schafft das. Ne? Also auch das Vertrauen zu haben. Und dann gebe ich denen auch so einen kleinen Pusher, so, ne? Dann eben auch diese Schwelle eben zu übertreten. Genauso wie das Kind eben diese Schwelle hat, haben auch die Eltern diese Schwelle eben Tschüss zu sagen oder loszulassen eben. Und wenn man mit diesem Prozess sensibel ist, dann hat man eigentlich schon total gewonnen. Ne? Und der Trick ist, am Anfang das Kind gehen zu lassen und die Mutter oder den Vater sitzen zu lassen, also sitzen zu lassen. Ne? Weil das Kind halt fühlt sich dann kompetent und autonom und kann halt entscheiden, boah, und jetzt gehe ich halt mit den anderen Kindern nach draußen in den Garten und habe da eine geile Zeit und meine Mama lasse ich hier sitzen. Und dann, das hat eine andere Atmosphäre, als verlassen zu werden. Ja. Ne? Selber zu gehen, macht Kinder kompetent, anstatt irgendwie sitzen gelassen zu werden und jemanden verabschieden zu müssen. Und das bleibt ja dann nicht so. Das ist nur so für den Start, um halt reinzukommen, um so ein bisschen das leichter zu gestalten. Einfach auch den richtigen Moment abzupassen und nicht wie es ganz oft passiert, das vielleicht auch noch ein guter Tipp. Oft ist es so, die Kinder spielen und kommen an und sind gerade so total ins Spiel vertieft und dann wird gesagt, so, und jetzt können sie ja mal gehen, weil jetzt ist er ja gerade eben, er oder sie eben gerade so schön beschäftigt. Und dann sind die Kinder gerade in diesem entspannten Modus und dann kommt die Hauptbezugsperson und sagt tschüss. Und ping, dann springt ja das Bindungssystem wieder an. Mhm. Und deswegen versuche ich das halt einfach zu verändern, diesen Abschiedsmoment zu verändern und halt einfach in den Fluss zu gehen. Na, dass die Kinder mit der Gruppe, mit dem Flow der Gruppe mitfließen und dann eben zum Beispiel so einen Übergang zu nutzen, von drinnen nach draußen. Also das sind so ganz viele kleine Stellschrauben und die ergeben sich dann aber in der 1-zu-1-Beratung, einfach weil jedes Kind sich ja anders verhält, weil jede Kita andere Rahmenbedingungen hat und das ist echt cool, weil das funktioniert und ich mache natürlich auch viel Kommunikationstraining für die Eltern mit den pädagogischen Fachkräften, damit die sich halt einfach in Frieden begegnen und auf Augenhöhe begegnen.
Ja. Auf Augenhöhe. Ein gutes Stichwort.
Ja, genau. Ja, das ist das A und O. Wenn die Basis stimmt, wenn die Beziehung stark ist, ne, dann hier. Auf der einen Seite bin ich, auf der anderen Seite bist du. Und dann können wir das Wir schaffen, so, ne? Dann läuft es auch.
Ja. Also das auf Augenhöhe ist jetzt sozusagen auch nochmal die neue Perspektive, dass es unter sozusagen von allen drei Parteien, dass Eltern und Erzieher sich auch auf Augenhöhe begegnen und mit dem Kind und die Perspektive auf Augenhöhe mit dem Kind, das ist ja so noch ein zentrales Thema des Kongresses. Ja. Und da fände ich es nochmal spannend, so wie da so deine Sicht ist, was sozusagen dieses auf Augenhöhe bedeutet, im Kita-Kontext möglicherweise allgemein, aber natürlich gern auch nochmal speziell beim Thema Eingewöhnung.
Also auf Augenhöhe mit Kindern sein bedeutet nicht, sich einfach nur hinzuknien. Also es reicht nicht, die räumliche Position des Körpers zu verändern und dann zu sagen, und jetzt bin ich mit Kindern auf Augenhöhe. Weil es geht um die innere Haltung, die wir haben. Also ich kann auch stehen bleiben und respektvoll und achtsam mit meinem Gegenüber sprechen, egal ob groß oder klein. Also ich muss mich deswegen nicht hinknien, nur um auf Augenhöhe zu sein. Und ich kann auch auf Augenhöhe sein und trotzdem schimpfen und meckern oder übergriffig werden. Also es geht nicht um die räumliche Position. Es wird manchmal, ich habe es auch in der Ausbildung von den Schülerinnen und Schülern immer wieder betont, so, ne? Also der Tipp ist dann immer, ja, knie dich hin. Und damit du auf Augenhöhe bist. Ja, das ist gut, aber das reicht nicht. Ne? Und es muss auch nicht immer sein, weil, ne, wir gerade pädagogische Fachkräfte, die schleppen ja auch oft die Kinder. Also es muss noch nicht immer dieses Hinknien sein. Ne? Einfach auch, um körperliche Ressourcen zu schonen. Sondern die innere Haltung ist das Entscheidende. Und zum Thema Eingewöhnung habe ich das mit der Augenhöhe ja, glaube ich, gerade schon ganz ausführlich erklärt. Aber das war mir jetzt einfach auch nochmal wichtig zu sagen, worum es eigentlich geht. Also Kinder als Subjekte betrachten und nicht als Objekte. Mhm. Auf Augenhöhe zu sein. Kann ich ja später auch nochmal darauf eingehen. Ja,
genau. Ja. Genau, schauen wir nochmal auf die pädagogischen Fachkräfte. In welcher Rolle siehst du die idealerweise?
Naja, die berufliche Bezeichnung ist ja Erzieher oder Erzieherin. Den Begriff finde ich unpassend, weil ich gerne das Wort Erziehung mit Beziehung ersetzen möchte. Und Bezieher klingt aber nicht so fancy. ist ein bisschen holprig. Wir selber sagen, also wir in unserer Kita-Gründungsgruppe haben uns jetzt erstmal auf den Begriff pädagogischer Begleiter, pädagogische Begleiterin geeinigt, aber das ist jetzt auch noch nicht so, das ist noch nicht so fluffig, das ist jetzt erstmal so die Beschreibung, so, ne? Also Erzieher soll es auf jeden Fall nicht sein, weil wir ziehen nicht an den Kindern, so, ne? Gras wächst nicht schneller, auch wenn wir da dran ziehen. Wir ziehen nicht an den Kindern, wir wollen sie nicht erziehen auf irgendein bestimmtes Ziel hin und sie in eine Form pressen, nur, ne? Und wir machen Erziehungsmaßnahmen XYZ Strafen belohnen, nur damit sie halt eben dieses Ziel erreichen. Also deswegen ist dieser Begriff der Erziehung einfach meiner Meinung nach überholt und entsprechend auch mit der Haltungsänderung verbunden, dass sie eben in Beziehung gehen und die Erziehung sein lassen. Und oft wird ja auch im Kontext dieser ganzen Namenswahl überhaupt der Begriff Kita in Frage gestellt oder Kindergarten oder wie heißt es eigentlich? Kita klingt so ein bisschen nach Aufbewahrungsanstalt manchmal. Aha,
ist es auch manchmal?
Ja, ist es leider auch manchmal. Ja, muss man einfach auch der Wahrheit ins Auge blicken. Kindergarten klingt schon ein bisschen weicher, obwohl man beim Garten ja auch verschiedene Assoziationsmöglichkeiten hat. So, ne, wenn ich so an den Ziergarten denke oder so englischen Rasen oder irgendwie in Reihe gepflanzte Blumen und alles ist akkurat eben angelegt mit System, dann ist es jetzt halt zwar ein Garten und der blüht schön, aber dann habe ich halt auch meine strikten Vorgaben, so und so müssen die Pflanzen, die Kinder eben in der Reihe stehen und gedüngt werden. Und das ist also nicht das Sinnbild, was dem entspricht, wie ich mit Kindern umgehen möchte, also weder in der Familie als auch also noch in der Betreuungssituation. Und deswegen ist vielleicht auch Wildgärtner oder Wildgärtnerin ein cooler Begriff. Einfach weil Kinder sind, wie sie sind, und ich wünsche mir, dass wir sie so annehmen und akzeptieren, wie sie sind. Das ist auch eben, wo diese Augenhöhe eben zum Tragen kommt. Und vielleicht sind sie keine Blumen, die nur gedüngt und in Reihe gepflanzt werden sollen, sondern es sind wilde Blumen, die wachsen in ihrer ursprünglichen Form. Jedes Kind ist ein Original. Ne? Die Wildblume ist das Original. Später wurde ja dann gezüchtet. Ne? Und na klar sind wir Erwachsenen verantwortlich und gute Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern zu gestalten, weil das ist unser Job. Wir sind die Großen. Und deswegen ist es dann so ein Wildblumengärtner sozusagen. Vielleicht einfach so ein neuer Begriff, wo man sagen kann, okay, das ist ein Bild, da spiegelt sich die Haltung den Kindern gegenüber wieder. Oder wie findest du ihn? Also wir haben ihn noch nicht etabliert, so, ne? Also es muss noch ein bisschen reifen.
Ja, doch, genau, Wildblumen. Das ist eigentlich, also weil ich hatte vorhin gedacht, so an Kinder, also sozusagen, wenn es kein Garten sein soll, der sozusagen menschlich angelegt ist, dann vielleicht Kinderwald, aber sozusagen, wenn die Kinder oder der Mensch hat ja ein Geschenk in sich, was nach außen in die Welt soll, da ist die Idee der Blume mit einer Blüte, mit einer schönen Farbe irgendwie noch schöner als ein Baum, sag ich mal. Deswegen Wildblume finde ich schon schön. Und das ist vielleicht auch so dieses, weil du sagtest, ne, wir Erwachsenen haben ja auch da eine Verantwortung, da Räume zu gestalten und Grenzen möglicherweise auch teilweise zu setzen. Die Frage, wo siehst du da Grenzen von der Begegnung auf Augenhöhe, beziehungsweise vielleicht auch so die Unterscheidung zwischen auf Augenhöhe und wo es vielleicht sozusagen in welchen Bereichen, also würde ich zum Beispiel sagen, sozusagen Bedürfnisse hat jeder Mensch und da sind wir uns gleich und auf Augenhöhe als Menschen. Und gleichzeitig in der Organisation Kita gibt es möglicherweise dann trotzdem sozusagen die Erwachsenen, die möglicherweise in bestimmten Dingen das letztliche Sagen haben müssen.
Ja, das ist natürlich immer wieder spannend, dieses, wir müssen ja aber auch Grenzen setzen. Die Kinder können ja hier nicht machen, was sie wollen. Na klar können die nicht machen, was sie wollen, einfach weil Menschen Grenzen haben. Ich muss Grenzen nicht setzen. Menschen haben Grenzen. Und wenn mehrere Menschen in einer Gruppe zusammen sind, dann ergeben sich automatisch Grenzen. Und die muss ich nicht künstlich herbeiführen. Das bringt das soziale Miteinander einfach mit sich. Wenn es nur einen Ball gibt, der gerade aufgepumpt ist, dann gibt es nur einen Ball, dann kann nicht jeder einen haben. Dann gibt es vielleicht noch andere Bälle oder anderes Spielzeug. Aber wenn es genau dieser Ball sein soll, dann muss man halt eine Lösung finden. Ne? Und Deswegen muss man nicht künstliche Grenzen setzen im Sinne von, weil dann sind wir wieder in diesem Erziehungsaspekt so drin. Ne? Mhm. Die Kinder sind halt noch unfertig, sie haben noch nicht so viel Erfahrung, sie wissen noch nicht alles. Ja, na klar, sie sind viel, viel kürzer auf der Welt als wir. Das heißt aber nicht, dass wir ihnen künstliche Lernsituationen herbeiführen müssen, in denen wir ihnen dann sozusagen eigentlich nur Misserfolg sozusagen vorprogrammieren oder Erfolge mit extra Belohnungen bestätigen und verstärken. So, ne? Also in dem Moment, wo wir eine Ja-Umgebung haben, haben wir schon mal ziemlich viel gewonnen, weil dann muss man nicht so viel meckern und schimpfen.
Was für eine Umgebung? Eine?
Eine Ja-Umgebung.
Ach so, ja. Also,
ja, in der sich Kinder eben auch frei bewegen können. Ja. Und eben kompetent, so wie sie sind, eben auch selbstständig und selbstwirksam bewegen können. Und natürlich muss diese Ja-Umgebung sicher sein. So, ne?
Ist das so ein fester Begriff? Ja-Umgebung? Kommt der irgendwo her?
Ja, zumindest so in der bedürfnisorientierten, beziehungsorientierten, bindungsorientierten Welt, in der ich lebe, ist Ja-Umgebung schon ein...
Okay, weil der Begriff war mir noch neu. Das ist ja, okay, genau. Das ist ja ein schöner Begriff einfach mal, um den zu haben, weil so selbst bestimmt sich bewegen ist ja zum Beispiel auch so ein Ideal von mir bislang immer gewesen. Und das wäre sozusagen dann das Setting, wo das Kind das kann und darf.
Genau, ne? Das ist unsere Verantwortung als Erwachsene, dass wir eine Ja-Umgebung schaffen, in der sich Kinder größtmöglich entfalten können, also einfach selbstwirksam bewegen können. Na, also man kann es so ein bisschen, in der Montessori-Pädagogik ist das schon ziemlich etabliert, einfach da werden ja auch durch die vorbereitete Umgebung einfach Räume und Möglichkeiten geschaffen, in denen die Kinder selbstwirksam agieren können. Und da ist es sozusagen angelehnt, ja, dass man diese Räume eben auch zu Hause schafft, aber eben auch wirklich in der Kita, also ich sage halt trotzdem immer Kita, weil das so schön kurz ist, ne?
Naja.
Im Kinderhaus ist so ein bisschen das schönere Wort, oder Haus für Kinder. Ja, halt einfach dort eine Ja-Umgebung zu schaffen, in der Kinder selbstwirksam sein können und sich eben auch frei bewegen können und dann sich selbst entdecken können und aber auch das Zusammensein mit anderen Menschen entdecken können und wir das eben begleiten, dieses Entdecken, weil sie lernen ja von uns. Na, wir sind ja die Vorbilder, na klar. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das ist ganz klar. Und wir haben die Verantwortung. Und Kinder haben auch Verantwortung für ihren Kompetenzbereich. Kinder sind kompetent. Nicht vergleichbar mit der Kompetenz und Verantwortung, die wir jetzt haben als Erwachsene, aber für sich, für ihren eigenen Körper auf jeden Fall und aber eben auch für ihre Wünsche und Bedürfnisse. Und in diesen Bereichen sind sie kompetent. Wie stell dir das vor, wie so, gibt doch diese Stapelbecher, ne? Und die passen ja alle ineinander, ne? Und wenn man jetzt überlegt, so, ne, der kleine Stapelbecher, das ist eben der Kompetenzbereich von jungen Kindern und je größer der Stapelbecher wird, desto mehr, also ne, das integriert sich ja dann, desto größer wird eben auch die Eigenverantwortung von Kindern, bis die eben sozusagen den größten Stapelbecher haben und eben erwachsen sind. So, und wir sind, solange wir halt eben die Begleiter sind, sorgen wir halt einfach für Rahmenbedingungen, in denen die Kinder ihre Selbstwirksamkeit, ihre Eigenverantwortung auch leben können. Ja. Ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Nee, du wolltest eigentlich wissen, was so die Grenzen sind. Ja, ich glaube, für Bedürfnisorientierung gibt es keine Grenzen.
Ja, nee, du hast es schon.
Weil Bedürfnisse selber, die konkurrieren ja nicht. Weil Bedürfnisse hat jeder Mensch und jedem Menschen stehen die Bedürfnisse zu. Das, was konkurriert, ist die Strategie, wie ich das Bedürfnis befriedigen kann. Und darüber kann man dann halt in den Austausch gehen. Aber das funktioniert halt besser, wenn ich erstmal anerkenne und respektiere, dass mein Gegenüber jetzt gerade ein starkes Bedürfnis hat und wir dann halt gucken, okay, wie passt es denn jetzt zum Rest? Weil ja alle Bedürfnisse haben. Ne? Wie passt das jetzt zusammen? Wie kriegen wir, mit welcher Strategie kann man das Bedürfnis erfüllen? Ne? Und dann, wenn, das ist halt auch dieses Ja-Umgebung, ne? Möglichkeiten zu schaffen, wo Kinder und Erwachsene kooperieren können. Ne? Und dann kann man auch ganz sanft lernen, Bedürfnisse zurückzustellen, also beziehungsweise die Erfüllung der Bedürfnisse zurückzustellen. Das ist ja ein Lernprozess. Ne? Frustrationstoleranz haben Kinder von Anfang an. Ich meine, die fallen 1000 Mal auf den Po, wenn sie laufen lernen. Also kann man den, also die sind ja bereit, so, ne? Die wollen ja. Ja, und Impulskontrolle, also Gefühlskontrolle, ist ja auch ein Reifeprozess. Ne? Und den kann ich ja begleiten. Und ich glaube, die Grenzen, auf Augenhöhe zu sein, sind eher in uns. Ne? Wenn wir so alte Glaubenssätze haben und so, naja, halt eben auch unsere Muster aus unserer eigenen Kindheit und Biografie, weil so wie ich es mir wünsche, wie wir mit Kindern umgehen, das haben die meisten von unserer Generation nicht erlebt. Und wir versuchen jetzt was Neues zu machen. Ne? Kita-Revolution heißt ja auch, ist ja auch, also ne, das spiegelt das ja alles wider. Wir machen so viel anders und es ist manchmal so schwer. Ne? Und deswegen sind, glaube ich, die Grenzen eher in uns, weil wir halt alte Glaubenssätze haben, auf die wir stoßen, auf unser inneres Kind, auf das wir stoßen, und es ist halt manchmal nicht so leicht.
Ja, dass so dieses auf Augenhöhe bedeutet, alle Bedürfnisse sind gleich wertvoll. Mhm. Also sozusagen das Bedürfnis des Erziehers steht nicht über dem Bedürfnis der Kinder oder des Kindes, aber sozusagen die Aushandlung der Strategien, wie alle Bedürfnisse erfüllt werden oder wann die erfüllt werden, da hat schon der Erzieher oder Begleiter schon eine moderierende Funktion, einfach weil er besser moderieren kann, sage ich mal.
Naja, ja, wer weiß. Ja, ich meine, in dem Moment, wo man Partizipation ernst nimmt und wo man Kinder ernst nimmt, kann man sie ja genauso an diesem Aushandlungsprozess beteiligen. Warum?
Nein, das Beteiligen schließt das ja gar nicht aus. Ne? Ja.
Es ist halt aber immer die Frage, ob man halt so echte Partizipation macht oder nur so Fake-Partizipation. Also wenn ich nur einen gewissen Bereich vorgebe, in dem die Kinder partizipativ entscheiden können, dann ist es halt auch keine grundsätzlich, also keine durchgängige Partizipation, sondern einfach nur ein von Erwachsenen organisierter Bereich, so von Uhrzeit bis. So, ne? Da dürft ihr jetzt selber entscheiden, was ihr jetzt macht im Kindergarten. Aber in den anderen 2 Stunden, da geben wir hier den Ton an. Ne? Also wann es Essen gibt zum Beispiel oder dass geschlafen wird oder irgendwie solche Sachen. Ne? Also das ist halt dann immer so. Also meiner Meinung nach ist Partizipation halt immer da. Es ist manchmal nicht leicht, weil das zu handeln und in diese Prozesse zu gehen. Aber es ist ja eine Übungssache. Und so, um nochmal auf dieses Beispiel, das Strategien-Thema zurückzukommen. Also das Bedürfnis nach Bewegung ist ja da. Und wenn das Kind jetzt Bedürfnis nach Bewegung hat, dann andere Kinder aber zum Beispiel ein Bedürfnis nach Ruhe, machen wir jetzt mal so ein bisschen eine Schere auf, dann ist ja das eine nicht wichtiger als das andere. Es ist nur die Frage, wie kommen denn alle zu ihrem Bedürfnis? Wie kann ich es schaffen, dass die Kinder Ruhe haben und das andere Kind aber Bewegung hat? Und wenn es nicht personell möglich ist, dass das bewegungsbedürftige Kind jetzt alleine raus in den Garten geht, ne, dann das ist dann halt einfach so eine natürliche Grenze. Ne? Dann muss ich halt irgendwie eine Lösung finden. Und dann kann ich doch aber das Bedürfnis nach Bewegung auch im Raum befriedigen. Und einfach mit dem Kind lasse ich das halt 5-mal, 10-mal neben mir auf der Stelle hüpfen. Dann ist das Bedürfnis vielleicht schon weg. Ne? Und es ist nur 10-mal gehüpft. Und dann kann sich's halt mit zu den anderen hinkuscheln und ich kann vorlesen. Ne? Ich kann es aber auch 5-mal ermahnen, dass es jetzt ruhig sein soll und der Geschichte zuhören soll, weil die anderen haben ja Ruhebedürfnis. Ne, oder ich selber habe Ruhebedürfnis. Ne? Klar, so ein Kita-Tag ist auch für die pädagogischen Fachkräfte anstrengend, genauso wie der für unsere Eltern anstrengend ist manchmal. Ne? Und wenn wir hier nach der Arbeit die Eltern nach Hause kommen und das Kind hat volle Power, ne? Und die Eltern sind eher so, ne? Naja, es ist einfach so.
Ist so, ja.
Ne? Dann muss man halt auch irgendwie eine Lösung finden. So, ne? Und dann muss ich jetzt, ne, dann, wir haben zum Beispiel ein Trampolin zu Hause. Ne? Und dann kann ich halt das Bedürfnis nach Nähe befriedigen, weil ich mein Kind eben an der Hand halte, während es Trampolin springt und ich sitze auf dem Sofa. So, ne? Das wäre dann halt
das Bedürfnis. Ist mal clever. Ja.
Ja. Und das ist halt, es gibt halt unterschiedliche Strategien. Vielleicht wäre meinem Kind lieber gewesen, raus in den Garten zu gehen. Aber dann kann ich halt mein Bedürfnis nach Ruhe vielleicht nicht so gut befriedigen. So, ne? Also versuche ich halt eine andere Lösung. Und das sind diese Aushandlungsprozesse. Und wenn ich da Kinder wirklich partizipativ beteilige, also so richtig ernsthaft, dann haben die ja auch selber Ideen.
Ja.
Also ein einjähriges Kind hat jetzt natürlich noch nicht so Kommunikationsfähigkeiten wie ein 3-, 4-, 5-jähriges, ist schon klar. So, ne? Also die Begleitung ist natürlich dann intensiver, je jünger die Kinder sind. Ne? Aber selbst da habe ich dann halt sozusagen das Wechselspiel in mir. So, ne? Wie kann ich jetzt das Bedürfnis, dein Bedürfnis nach Nähe und Kuscheln und getröstet werden, befriedigen mit den anderen Kindern, die jetzt rausgehen wollen, zum Beispiel. Ne? Und dann hat man halt in der Kita eine Trage da und dann schwingt man sich das Kind auf den Rücken und gut. Ne? Ja. Also das sind halt so, es gibt ja Möglichkeiten, kreative Möglichkeiten.
Aber du würdest es schon gerne nicht einschränken wollen, so bei der Partizipation, so vielleicht auch vor dem Hintergrund, wenn manche jetzt sagen, das kann überfordernd sein fürs Kind. Also sozusagen, dass das sozusagen mal der Antrieb war, zu sagen, du kannst wählen zwischen drei Gerichten statt denk dir ein Gericht aus.
Ja, klar kann das manchmal überfordernd sein. Also das, ja, ich weiß auch nicht immer gleich eine Antwort, wenn ich gefragt werde, was ich jetzt gerne hätte. So, ne? Ja. Ist halt die Frage, wie wir damit umgehen. Und nur weil es solche Momente gibt, heißt das ja nicht, dass Kinder das grundsätzlich nicht können und wir für sie entscheiden müssen. Ist ja, wie gesagt, es ist halt jedes Kind anders. Und wenn ich eine gute Beziehung habe und ich meine dann jetzt einfach generell wir Erwachsene Kindern gegenüber, das bezieht sich jetzt auf Eltern und pädagogische Fachkräfte gleichermaßen. Wenn ich das Kind kenne und weiß, okay, es ist jetzt gerade müde, dann frage ich den jetzt nicht mehr, ob es irgendwie Wurst, Käse oder keine Ahnung was haben will, oder generell, ich frage einfach, was es haben will, so was es essen will. Wenn das Kind müde ist, ist es müde. Dann gucke ich halt schon, was braucht es denn? Okay, es hat aber auch Hunger. Dann stelle ich ihm halt eben was hin und biete halt eben erstmal was an. Und dann, wenn ich mich dann aber entspanne, so, ne, dann habe ich erstmal eine Tatsache geschaffen. So, ne, und dann kann ich doch immer noch gucken, okay, kommt an? Nee, kommt nicht an. Ne, und wenn es nicht ankommt, das Essen, na, dann kann ich immer noch was holen. Also das sind halt, also wo ich dann halt einfach flexibel auf das Kind eingehe und auf das Bedürfnis des Kindes eingehe. Und manchmal haben sie eben mehr Begleitung nötig, in Anführungsstrichen. Und manchmal kann ich eben alles offen lassen. Aber nur weil manchmal Kinder überfordert sind mit so einer völligen freien Wahl, heißt das ja nicht, dass sie generell das nicht können. Sondern einfach nur, dass ein anderes Bedürfnis vielleicht gerade wichtiger ist.
Ja.
Und deswegen halt einfach meine Entscheidungsfreudigkeit eingeschränkt ist. Und das ist bei Erwachsenen und bei Kindern gleichermaßen der Fall. Na, man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, nur weil ein Erwachsener jetzt gerade nicht sofort, ne, zum Beispiel ein junger Mensch nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss generell wird gefragt, was möchtest du denn jetzt gerne werden? Und der weiß es noch nicht. Der weiß es halt einfach noch nicht. Und es ist ja okay. Aber dann würden wir uns ja auch nicht einfach einfallen lassen, dem jetzt vorzuschreiben, welchen Beruf er lernen soll oder welches Studium er beginnen soll.
Ach, sag das nicht. Das machen viel, genug.
Ja, okay, gut.
Ja, Spaß, ja.
Nee. Okay, dann mit der Haltung, mit der ich sozusagen lebe, würde ich das nicht machen. Und warum sollte ich das dann bei einem jüngeren Kind machen? Weil was genauso vielleicht erstmal überfordert ist von der Wahl. Ich kann natürlich anbieten, aber dann gehe ich eben anders mit dieser Situation um. Und ich kann ja eine Umgebung schaffen oder ein Angebot machen. Und die Kunst ist dann nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich dir aber hier Banane aufgeschnitten, jetzt will ich, dass du die Banane isst. Sondern dann halt einfach zu sagen, okay, ich bin flexibel und esse die Banane selber oder biete sie jemandem anderem an und guck, was es dann halt sonst braucht. Wenn es jetzt nur ein banales Beispiel so.
Ja.
Aber es geht, worum es mir geht, es passt jetzt auch nicht ganz perfekt, sondern worum es mir geht, ist dann halt, ich kann ja als Erwachsener, weil ich ja die Verantwortung und auch den Weitblick ja einfach anders habe als ein Kind, Angebote schaffen, Und dann aber, wenn ich merke, okay, das Kind nimmt es nicht an, dann eben nicht in die Erziehung zu verfallen und dann sämtliche Tricks anzuwenden, damit das Angebot, was ich gemacht habe, auch erfüllt wird,
Manipulation.
sondern halt in den Dialog zu gehen, in Beziehung zu gehen und wirklich herauszufinden, okay, worum geht es denn dir jetzt eigentlich? Warum kannst du das jetzt gerade nicht so, wie ich mir das jetzt hier gedacht habe? Und das ist einfach diese grundsätzliche Haltung. Angebot meine ich jetzt nicht im Sinne von Mal- oder Bastelangebot zum Beispiel, sondern
Ja.
generell, also ja, wir haben die Verantwortung und die soll auch bei uns bleiben und es soll nicht sein, dass die Kinder machen, was sie wollen und Halligalli und irgendwie alles ist wilde Anarchie oder was weiß ich, was man dann so für Gedanken hat, so die, wovor man halt eben Angst haben kann, sondern ich gebe den Rahmen, den biete ich an, natürlich, klar, weil ich halt ein älterer Mensch bin mit mehr Lebenserfahrung als jetzt zum Beispiel ein Kind. Diese Unterscheidung bleibt einfach. Das heißt aber nicht, dass ich mehr Recht habe oder dass ich oder meine Ideen wichtiger sind, sondern dass ich halt, ne, ich gebe den Rahmen, ich bin das, ah ja, hier, genau, ne, hier, ich bin das Geländer, so, ne, das ist klar, diese Klarheit, also, Jesper Juhl sagt ja, liebevolle elterliche Führung, so, ne, diese Führungskompetenz, ich habe mit diesem Führungsbegriff so ein bisschen Schwierigkeiten, deswegen sage ich gerne Klarheit oder eben Geländer sein. Wir Erwachsenen sind die Geländer. Und sagen auch klar zu den Kindern, was wir erwarten. Das heißt aber nicht, dass wir sie dann dazu zwingen, das zu tun, was wir von ihnen erwarten, sondern einfach nur den Kindern erstmal Klarheit zu geben, authentisch zu sein, okay, das will ich jetzt gerade in diesem Moment. Na, das ist mir wichtig, damit
Mein
wir hier zum
Bedürfnis
Beispiel.
vielleicht, kann man so sagen. Das ist jetzt gerade mein Bedürfnis.
Ja, genau, es ist
So,
entweder mein Bedürfnis oder es ist eben das Bedürfnis von der Gruppe, wenn man es jetzt mal auf den Kindergartenkontext nochmal ausweitet, so, ne? Na klar, ich habe ja die Verantwortung für alle. Na, und deswegen kann ich schon sagen, ich will, dass ihr hier, keine Ahnung, ruhig seid, wenn wir so einen Ausflug machen, so, ne? Damit ich irgendwas Wichtiges sagen kann, zum Beispiel. So, ne? Na klar kann ich das wollen, aber das gibt mir nicht das Recht, dann die Kinder anzumeckern, wenn sie halt gerade nicht ruhig sind oder sie anzuschreien oder irgendwie zu zwingen oder irgendwas, sondern zu gucken, okay, mein Bedürfnis ist mir jetzt super wichtig und das gebe ich, diese Klarheit, diese Erwartungshaltung, die transportiere ich auch erstmal, ne? Ich bin authentisch, ne, mit dem, was mich als Person ausmacht. Und das ist das, worauf Kinder stehen. Sie wollen keine Rollen haben. Also, sie wollen nicht mit Rollen interagieren, sie wollen mit den Menschen interagieren, mit den authentischen Persönlichkeiten. Darauf stehen die. Also, eigentlich alle, weil wir uns halt begegnen wollen. Ne? Das ist Begegnung auf Augenhöhe. Und wenn ich dann aber merke, okay, gut, mein Bedürfnis ist mir jetzt wichtig, das kommuniziere ich klar, und mein Gegenüber kann dem aber jetzt gerade nicht so richtig. Da kann es nicht mitgehen, dem kann es nicht folgen, dann gucke ich, okay, was ist denn sein Bedürfnis? Und dann kommen wir darüber in den Austausch. Das ist dann dieser Dialog, der dann entsteht. Da muss ich nicht eine künstliche Grenze setzen, sondern dann gucke ich, okay, hier ist für mich jetzt, das ist mir gerade super wichtig, da will ich am liebsten gar nicht diskutieren, aber dir ist gerade auch was super wichtig. Und dann gucken wir im Dialog, in Beziehung sein, wie lösen wir das? Das macht man, also, ne, es geht jetzt nicht immer darum, dass man dann 5 Minuten mit dem Kind rumdiskutiert. Sondern das ist so eine innere Haltung, die man dann halt einfach hat, zu gucken, okay, wenn die jetzt hier gerade noch wie so Flummibälle springen und ich will denen aber was Wichtiges sagen, na dann springen wir halt einmal alle gemeinsam, fassen uns an, hüpfen 5-mal auf der Stelle, sind wir nochmal bei dem Beispiel von vorhin. Da braucht man halt kein Equipment dazu. So, ne? Und dann ist das Bewegungsbedürfnis vielleicht einfach erledigt und dann kann ich auch was in Ruhe sagen. Ne? Anstatt sie halt anzumeckern und 5-mal zu ermahnen und das Bewegungsbedürfnis des Kindes ist aber immer noch unerfüllt. Deswegen kann es mir auch nach 5-mal ermahnen nicht zuhören. Ja.
Aber das ist, ja, war nochmal ein schönes Beispiel und nochmal ein schönes Parallelbeispiel zu dem von vorhin, ja. Dass man was erwarten kann, aber sozusagen die Art der Umsetzung, dass man es nicht erzwingt, sondern in Beziehung geht. Ja. Und du hast ja jetzt schon ganz viel beschrieben, auch was, denke ich mal, auch zu deiner idealen Kita gehört, und wir hatten ja vorhin schon gesagt, jetzt haben wir doch einen relativ großen Bogen gemacht, dass ihr mit eurem Verein jetzt dabei seid, eine Kita und eine Schule zu gestalten. Und da würde mich nochmal interessieren, sozusagen, was unabhängig von dem, was wir sozusagen jetzt schon besprochen haben, was es vielleicht noch an weiteren Elementen gibt, wo du sagst, das gehört für mich wichtigerweise auch noch mit dazu. So würde ich mir das toll idealerweise vorstellen, eine Kita.
Ja, also unser Verein heißt ja gleichwürdig miteinander lernen. Da steckt ja schon eine Botschaft drin, wie wir miteinander zusammen sein wollen. Ne, gleichwürdig, also eben auf Augenhöhe, sich gegenseitig ernst nehmen, miteinander eben auch, ja, wir sind ein Miteinander, wir sind soziale Wesen und wir können es auch schaffen. Es geht nicht darum, egoistische, individuelle Ziele durchzuboxen gegen die anderen, sondern miteinander in Beziehung zu sein und lernen eben auch, miteinander zu lernen, ja, einfach, weil das ganze Leben ist ein Lernprozess, ne? Junge Menschen im Kleinkindalter, im Kinderalter, die lernen die Welt kennen. Ne? Die älteren, etwas älteren Kinder lernen dann auch irgendwann sowas wie Lesen und Schreiben und dann eben so die klassischen Sachen eben. Ne? Und das ist so ein bisschen die Botschaft. Ne? Das gleichwürdig miteinander lernen. Und wir gründen eine Beziehungskita, ne? Ein Kinderhaus. Kinderhaus mit Blumenwiese. Und wir gründen eine Grundschule, Reflekta heißt sie, oder soll sie heißen, die Orte gibt es noch nicht, die Vision ist aber schon lange da, wir machen das jetzt schon seit 3 Jahren. Und zusätzlich zu dieser grundsätzlichen Haltung, dass wir eine Subjekt-Subjekt-Beziehung haben und eben junge Menschen keine Objekte sind, die wir nach Ziel XY hin erziehen. Und ist noch wichtig, weil ich glaube, man kann dann sozusagen jedes, also auf diese grundsätzliche Haltung kann man, wenn man will, jedes Label irgendwie draufpacken, ob es Montessori oder Waldorf oder keine Ahnung, Situationsansatz oder wie sie halt alle heißen, so, ne? Wenn diese grundsätzliche Haltung jungen Menschen gegenüber da ist, dass man sie als Subjekte ernst nimmt, dann ist schon mal alles gewonnen fast. Ne? Dann ja, genau. Und das ist das Wichtigste, die Beziehungsarbeit auf Augenhöhe zu sein. Ne? Und was dann aber noch hilfreich ist, ist einfach auch unserer Meinung nach für Ausgleich in der Natur zu sorgen, also auch einfach naturpädagogischen Ansatz zu verfolgen. Wir wollen kein Waldkindergarten sein, weil dann sind wir wieder so unflexibel, wenn eben das Bedürfnis nach Rückzug und im Haus sein eben auch stark ist. So, ne? Es soll schon auch eine Waldgruppe geben, aber ebenso, dass Kinder auch einfach die freie Wahl haben, ob sie jetzt eben mit der Waldgruppe mitgehen und halt den ganzen Tag unterwegs sind und im Wald in der Hängematte schlafen, ne? Oder eben das Bedürfnis nach im Haus sein und mit den Bausteinen spielen eben größer ist. Ne? Also um halt einfach diese Flexibilität zu haben. Mhm. Was ich noch zentral finde, ist der Umgang mit Aggressionen. Es ist mir wichtig, dass dieses Tabu gebrochen wird, dass Aggressionen etwas Schlechtes sind. Aggressionen sind wichtig, sie gehören zu unserem Leben dazu. Nur die Frage, wie wir damit umgehen. Und grundsätzlich ist es hilfreich, einfach Frieden zu schließen mit unseren eigenen Aggressionen, die auch einfach manchmal da sind, und eben auch mit Aggressionen von anderen Menschen, egal ob groß oder klein. Und konstruktive und destruktive Aggressionen unterscheiden und auch diese Idee von Täter und Opfer auflösen. Mhm. Also die hilft uns halt nicht weiter. Dann, wenn man diese Haltung verändert in sich als Erwachsener, egal ob Eltern oder pädagogische Fachkraft, dann kommt man schon ganz anders damit klar. Und dann ist auch auf dieser Basis lassen sich dann auch wieder kreative Lösungen finden, wie wir mit der Situation dann umgehen. Und großer Aspekt ist auch noch Nachhaltigkeit, weil ich meine, klar, das Klima ist katastrophal, die Zustände der Erde. Und deswegen ist es halt auch etwas, was wir mitgeben wollen, wo wir Möglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten und Räume schaffen, sich mit sämtlichen Teilbereichen des Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Und was mir persönlich auch noch wichtig ist, was ja auch im Thema, im Kinderbetreuungskontext immer wieder kommt, ist geschlechtersensible Pädagogik. Ja, dass wir eben keine gemachten Geschlechterstereotype haben, ne? Also Jungs sozialisierte Kinder und Mädchen sozialisierte Kinder, um einfach auch dieses Thema offen zu lassen und weit zu machen, für Kinder erlebbar zu machen, dass es eben nicht die klassischen Rollenmuster geben muss. Und auch die klassischen Geschlechtertrennungen geben muss. Also nicht nur die Rollen passend zu den Geschlechtern, sondern auch die Geschlechter selbst. Also wir sind da halt einfach jetzt an einer Zeit, wo wir dem der Vielfalt des Lebens eben auch nachgehen dürfen und offen sein dürfen und die Kinder eben nicht so in diese Schubladen packen. Ja, genau. Das vielleicht noch so als ein paar ergänzende Aspekte, die wichtig sind. Und dann gibt es, je nachdem, welche Menschen eben zusammenkommen, ja auch in den Kitas unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das dann umsetzt. Und ich bin dann halt eher der Meinung, dann verzichten wir lieber auf eine Kita mit Sauna oder Schwimmbad und haben dafür 2 Personalstellen mehr. Ja. Also es ist halt einfach, ja klar, Räume sind wichtig, der Raum ist der 3. Pädagoge, das ist ganz klar. Aber ob die Kinder jetzt eine Sauna brauchen oder nicht, wage ich einfach zu bezweifeln. Das ist schön, wenn man es hat, aber wichtiger ist das Menschliche. Ja. Ja.
Eine Frage wäre jetzt gewesen, aber ich glaube, die ist auch schon im Gespräch, auch schon davor, eigentlich mit beantwortet, sozusagen, wie aus Kindern seelisch gesunde Erwachsene werden. Aber ich denke sozusagen mit der Haltung, die wir jetzt die ganze Zeit besprechen, das ist, denke ich, ein ganz großer Beitrag genau dazu.
Ja, klar, letzten Endes geht es immer um Bindung und Beziehung. Und es beginnt in der Schwangerschaft, ne? Geht weiter mit der Geburt, mit der Wahl des Geburtsortes. Auch so ein Thema nochmal, ne, wo sich auch die Geister scheiden. Ja, und dann mit der bedürfnisorientierten Haltung innerhalb der Familie. Umgang mit Emotionen ganz allgemein, Umgang mit Aggressionen im Spezielleren, Bedürfnisbefriedigung. Wie kann ich die Balance halten, die Bedürfnisse von Erwachsenen und Kindern in den Einklang zu bringen. Also es geht auch nicht darum, sich aufzuopfern und irgendwie wie so ein völlig unter Schlafmangel leidender Zombie irgendwie den Kindern jeden Wunsch zu erfüllen. Ne? Also es ist wichtig, dass wir als Erwachsenen auch Selbstfürsorge betreiben, sowohl als Eltern als auch als pädagogische Fachkräfte, damit wir eben auch seelisch gesund bleiben, ne? Ja. Und auch körperlich gesund bleiben. Ne? Also aber wir sind ja, dafür sind wir ja die Erwachsenen, dass wir eben auch dafür Räume schaffen. Und nur weil unsere Bedürfnisse nach Selbstfürsorge wichtig sind, heißt das ja nicht, dass wir das gegen die Kinder richten und denen dann sozusagen wieder in diese Form pressen, in dieses System pressen und eben alle zum Mittagsschlaf im Kindergarten eben zwingen, nur damit wir eine Pause haben. Also ja, das spielt das dann halt wieder alles zusammen. Ne? Kinder haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Das ist ein Fakt und es ist wichtig. Pädagogische Fachkräfte haben auch ein Bedürfnis nach Pause. Ne? Das ist genauso wichtig. Das eine ist aber nicht wichtiger als das andere. Und nur weil wir mittags in der Kita eine Pause brauchen, also aus Personalsicht, heißt das ja nicht, dass alle Kinder schlafen müssen oder alle Kinder eine Dreiviertelstunde liegen müssen oder was auch immer. Dann kann ich doch so schlau sein und einfach gucken, okay, wir haben eine Schlafgruppe, wir haben eine Wachgruppe, die sich ausruht und wir haben zum Beispiel, oft ist es ja dann einfach, je näher das dann Richtung Einschulung geht, dass die Kinder dann einfach keinen Mittagsschlaf mehr machen. Und wir haben halt eben eine Schlafgruppe, Ruhegruppe, Wachgruppe so. Und das kann ich räumlich organisieren, dass die Wachgruppe nicht direkt neben dem Raum ist, wo andere schlafen. Und das kann ich aber eben auch personell möglich machen, dass Pausen möglich sind und Bedürfnisse geundet werden. Also mein Bedürfnis und dein Bedürfnis ist wichtig. Also Bedürfnisse unden. So.
Unden.
Unden, ja. Ja, Wortschöpfung ist nicht von mir. Aber diese Botschaft ist halt einfach da. Ne?
Ja.
Wie gucken wir, wie, mit welcher Strategie können wir Bedürfnisse in den Einklang bringen?
Ja.
So. Und also das, Erwachsene Bedürfnis, ihr Bedürfnis nach Pause erfüllt bekommen und Kinder deswegen aber nicht zum Liegen gezwungen werden. Und ja. Da gibt es Möglichkeiten. Das braucht vielleicht mal ein bisschen strukturelle Veränderungen, aber es ist machbar.
Ja, das war jetzt auch ein schönes Beispiel nochmal für die Frage, so wie schafft man einen Ausgleich zwischen individuellen und Bedürfnissen der Gemeinschaft? Und das hatten wir jetzt auch schon in mehreren Beispielen. Ne? Das
ja.
ist die Bedürfnisse generell ernst zu nehmen und dann einfach gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Genau, und natürlich wird es sich nicht immer auflösen lassen. Also dieses Spannungsfeld bleibt bestehen. Na, da muss man auch nicht dagegen ankämpfen. Das kann man halt einfach akzeptieren und dann gucken, okay, was machen wir jetzt bestmöglich daraus? Und klar, manchmal steckt der eine mehr zurück, manchmal steckt der andere mehr zurück, aber das so ist menschliches Zusammenleben. Na, in unserem Verein, also unser Verein gleichwürdig miteinander lernen, wir arbeiten soziokratisch. Na, da geht es halt eben nicht nur darum, demokratisch abzustimmen, wer für welche Variante ist, na, sondern eben auch wirklich in den Konsens zu finden. Also nicht einen Konsens, so alle sind einer Meinung, sondern einen Konsens zu finden. So jeder trägt seine wichtigen Impulse zu dieser Entscheidung bei und am Ende sind alle mit dieser Entscheidung einverstanden. Auch wenn man individuell vielleicht sich was anderes gewünscht hätte, kann man die Entscheidung für die Gruppe, also die gemeinsame Entscheidung trotzdem mittragen, weil dieser Prozess vorgelagert ist, dass man gesehen und gehört wird, dass man sich selbst und seine Anliegen mit einbringen kann, weil man ernst genommen wird. Und dann ist man auch bereit für Kooperation. Und weil vorher Austausch und Dialog, Beziehung stattgefunden hat. Und dann kann ich auch mit einer Entscheidung leben, die ich jetzt vielleicht nicht perfekt finde, für mich persönlich, aber trotzdem gut für die Gruppe. Ja. Und das sind halt Aushandlungsprozesse. Und wenn wir das, ne, das ist jetzt halt einfach auch, Soziokratie ist ja jetzt einfach auch eine Organisationsform, ne, wenn man das halt aber lebt, auch mit Kindern schon lebt, dann schafft man es halt auch echt im Frieden miteinander klarzukommen. Und dann zu sagen, okay, klar gibt es auch Momente, wo es halt nicht aufgeht, der Plan. Aber wir sind ja auch nicht unfehlbar, wir sind nicht perfekt, das passiert, das ist in Ordnung. So, ne? Wenn man Fehler, die Buchstaben umdreht, wird Helfer draus. Ne? Also wir können ja dann einfach immer wieder dazu lernen und gucken, ja, wie geht's weiter. So, ne?
Ja. Ja, oder vielleicht kannst du nochmal kurz eure Pläne schildern für alle, die in Leipzig oder Umland wohnen, denn du bist ja auch in Leipzig, so wie ich. Ja. Genau, wer jetzt sozusagen sich da in irgendeiner Form für euch interessiert, wie kann der dann Kontakt mit euch im besten Fall aufnehmen?
Ja, also am besten wir verlinken dann die Webseite einfach unter dem Video, dann kann man sich da informieren. Wir haben jetzt auch eine Infoveranstaltung am 15. September. Das liegt ja jetzt noch während dem Zeitraum von deinem Kongress. Genau, also wer nach Leipzig kommen will, ja, herzlich willkommen. Wer aus Leipzig ist, auf jeden Fall vorbeikommen. Genau, und die Infos stehen dann auch alle auf der Webseite. Das können wir dann einfach unter dem Video verlinken. Und wir freuen uns natürlich über aktive Mitstreiter und Mitstreiterinnen oder auch Fördermitglieder, die einfach jetzt nicht selber aktiv mitarbeiten können, aber unser Projekt cool finden. Genau, und der Verein, habe ich ja gesagt, und auch wie wir arbeiten, wir gründen, wie gesagt, Schule und Kita und später dann auch noch, also es soll sich erweitern, so, ne, gibt es schon eine größere Vision, dann auch einfach an Bildungsarbeit für Erwachsene zu machen, Ausbildungen oder Fortbildungen zu machen für pädagogische Fachkräfte. Also an Ideen mangelt es nicht, an Zeit leider schon. Ja, genau, das ist ein umfangreiches Projekt, aber wir haben halt Bock drauf. Und ich kann es echt nur empfehlen, sowohl für Eltern als auch für pädagogische Fachkräfte, wenn ihr da draußen unzufrieden seid mit dem Ist-Stand, dann schmeißt euch zusammen, und vereinigt euch. Und ich glaube, jetzt auch in deinem Kongress sind so viele Impulse zustande gekommen von den verschiedenen Experten und Expertinnen, dass man sich echt viel Inspiration holen kann und dann sagen kann, jetzt Chaka, und jetzt gründen wir unser eigenes Projekt. Es gibt ja auch unterschiedliche Regionen, wo Elterninitiativen sehr, sehr vertreten sind. Aber ich finde es auch wichtig, nochmal an pädagogische Fachkräfte diese Botschaft zu senden, dass man echt was verändern kann. So, ne? Muss jetzt vielleicht nicht gleich eine eigene Kita gründen, aber auch innerhalb des Teams. Ne? Ich mache Kita-Fortbildungen. So, ne? Ich mache die Family Lab Kita-Zertifizierung für Einrichtungen. Das sind dann 2 sehr intensive Tage, wo es dann am Ende auch Zertifikat gibt von Family Lab, wo es ein Jahr später wieder Supervision gibt. Also wo man auch wirklich kontinuierlich dranbleiben kann an diesen ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und dann eben einfach an sich selbst arbeitet. Ja, es bleibt, egal ob man Fachkraft ist oder Elternteil, dieser innere Prozess bleibt. Kinder sind unsere größten Lehrmeister, die wir haben. Die Lernkurve ist auch manchmal sehr steil. Und, aber wir können es halt auch als Chance sehen, halt einfach uns, also uns persönlich weiterzuentwickeln und die ganzen Glaubenssätze hinter uns zu lassen und Veränderungen herbeizuführen. Revolution eben, ne?
Ein fantastisches
Ja.
Schlusswort fast schon, finde ich, oder?
Ja, gerne. Klar.
Dann danke ich dir ganz herzlich. Wie gesagt, wer jetzt Lust bekommen hat, hier unter dem Video werden die ganzen Links erscheinen und informiert euch, beteiligt euch, schließt euch zusammen, kommt nach Leipzig zum Tag der offenen Tür, zum
Ja,
Präsentationstag,
passt.
so
Genau.
ungefähr, Präsentationstag vom Verein. Genau, und bleibt dran. Also wie gesagt, Stefanie, nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Und
War schön.
wir bleiben dran, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Tschakka.
Sehr gut. Tschakka.
Gut.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.